Ich freue mich, dass Sie heute Nachmittag sich auch dazugeschaltet haben. Das Thema heißt ja, wenn Barmherzigkeit mich überfordert. Lasst uns zu Beginn beten. Geliebter Herr Jesus, danke, dass du uns Barmherzigkeit gelehrt hast. Danke, dass du uns in Barmherzigkeit vorangegangen bist. Danke dir dafür, dass du uns alle Mittel gibst, damit wir selber barmherzig sein können. Herr Jesus, aber ist vielleicht so mancher mit an seine Grenzen gekommen, weil es ihm einfach zu viel ist und er nicht weiß, wo er anfangen und aufhören soll. Herr, da bitte ich dich, dass du uns jetzt die Stille und die Ruhe gibst, dass du jedem den Segen gibst, den er braucht, bei diesem Thema. Herr, sei du mitten unter uns. Amen. Wenn Barmherzigkeit mich überfordert, da möchte ich zu Beginn jetzt erstmal Bruder Gottlieb vorstellen. Bruder Gottlieb, ein treuer Christ, gibt jeden Monat seinen Zehnten von seinem Bruttogehalt an seine Gemeinde ab. Wenn im Gottesdienst der Opferbeutel durch die Reihen geht, wirft er immer einen Geldschein rein. Außerdem kennt er noch zwei Missionswerke, mit denen er besonders stark verbunden ist. Auch die unterstützt er jeden Monat mit einem festen Geldbetrag. Immer wieder gehen bei ihm Briefe von Missionswerken oder Sozialeinrichtungen ein mit einem Hilferuf. Selbstverständlich kann er als treuer Christ diese Nöte nicht kalt an sich vorübergehen lassen. Darum bedenkt er sie alle stets mit einem Geldbetrag. In seinem Urlaub nimmt er an Hilfseinsätzen in Krisengebieten teil. In seinem Haus wohnen seine alten Eltern, die hilfsbedürftig sind. Um die kümmert er sich zusammen mit seiner Frau liebevoll. Dann trifft er sich außerdem jede Woche mit einer psychisch labilen Person und hilft ihr in schriftlichen Angelegenheiten und bespricht mit ihr die vielen Probleme, die sie hat. Die Geschwister der Gemeinde, die wissen, dass dieser Bruder Gottlieb eine besondere Gabe auf diesem Gebiet hat, darum schicken sie die psychisch labilen Menschen zu ihm. Bruder Gottlieb, der weist keinen einzigen von ihnen ab, denn schließlich würde Jesus diese Menschen auch nicht abweisen. Wenn ein Obdachloser an seine Haustür klingelt, dann gibt er ihnen keinen Geldbetrag. Und das hat sich unter den Obdachlosen recht schnell herumgesprochen und seine Hausklingel wird immer öfters von dieser Personengruppe betätigt. Sie verlassen sein Haus nie mit leeren Händen. Auch den missionarischen Auftrag vergisst Bruder Gottlieb nicht. Darum nimmt er jeden Monat einige Geschwister in sein Auto mit und macht mit ihnen einen Bibel- und Traktatverteileinsatz. Und auch den Auftrag, Gastfreundschaft zu üben, vergisst Bruder Gottlieb nicht. Darum lädt er jedes Wochenende allerlei Menschen zu einem Grillabend zu sich in den Garten ein. An regnerischen und kalten Tagen hält er für sie sein Wohnzimmer offen. Dadurch entstehen viele gute Beziehungen, die er treu auch weiterpflegt. Telefon, WhatsApp, E-Mail, Skype sind bei ihm im regen Gebrauch, weil jeder weiß, dass er für jeden immer ein offenes Ohr hat. Wie gefällt euch denn der Bruder Gottlieb? So sieht doch ein Mensch aus, der den Auftrag Jesus ausführt. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wie barmherzig ist der Vater im Himmel? Na, das hat uns doch Jesus gezeigt. Jesus hat nie einen Menschen von sich gewiesen. Er hat immer für alle Zeit gehabt. Er war immer für alle da. Er hat alles in Bewegung gesetzt, um Menschen in ihren Nöten zu helfen. Und Jesus hat uns geboten, dass wir ihm nachfolgen und seine Werke tun sollen. Wie geht es dir, wenn du so etwas hörst? Motiviert dich das? Oder erschreckt dich das? Oder bringt dich das total durcheinander? Ich bin überzeugt, dass jeder Mensch, der so leben möchte wie Bruder Gottlieb, der würde nach kurzer Zeit ausbrennen. Er würde bald ein psychisches Wrack werden und auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen sein. Soweit würde ihn sein barmherziger Lebensstil bringen. Nein, dieser Bruder Gottlieb ist noch nie geboren. Den habe ich jetzt erfunden. Und wenn dieser Bruder Gottlieb je geboren wird, dann wird er nur ganz kurz sein frommes Leben führen können. Und dann wird er es ganz lang bereuen, dass er so gelebt hat. Denn du und ich, wir sind doch nicht der Vater im Himmel. Du und ich, wir sind nicht Jesus. Du bist lediglich ein Glied am Leibe Jesu. Du hast nur eine oder mehrere Gaben von Gott bekommen und einen gewissen kleinen Bereich, in dem du deine Gaben einsetzen kannst, im Namen Jesu und aus seiner Kraft. Alles andere geht dich nichts an. Es soll nicht alle Barmherzigkeit durch dich allein getan werden. Auch Jesus hat nicht alle Barmherzigkeit getan zu seinen irdischen Lebzeiten, als er unter uns gelebt hat. Zum Beispiel hat Jesus nie eine Gemeinde gegründet. Jesus hat auch kein Missionswerk gegründet und Missionare ausgesandt. Er hat nie ein soziales Hilfswerk gegründet, keine Bibelgesellschaft aufgebaut und er hat auch nicht die Welt missioniert. Das alles und noch viel mehr hat er seine Nachfolger tun lassen. Er wollte, dass seine Nachfolger das tun. Und darum hat er seinen Nachfolgern auch angekündigt, dass sie noch größere Werke tun werden als er in Johannes 14, Vers 12. Jesus möchte dich mit dem Auftrag, barmherzig zu sein, nicht überfordern. Nein, Jesus möchte dir vielmehr mit diesem Auftrag Sinn und Qualität in deinem Leben geben. Denn barmherzig zu sein, das macht Spaß. Es ist schön, anderen Gutes zu tun. Und damit das wirklich so ist, möchte dir Jesus zeigen, wo er dich gebrauchen möchte und dir dazu auch seine Kraft und seinen Segen geben. Der Dienst der Barmherzigkeit ist ein Loch ohne Boden. Denn sobald man etwas Gutes tut, dann merkt man bald, es ist nie genug. Es geht immer noch ein Anruf mehr. Es geht immer noch eine Gefälligkeit mehr. Es geht immer noch ein Besuch mehr. Es geht immer noch eine Einladung mehr, eine milde Gabe mehr. Ja, wo fängt man da an und wo hört man auf? Das muss jeder selbst vor Gott herausfinden. Einige, die überfordern sich mit ihren Liebestaten und andere, die kommen dabei nicht in die Pötte. Den einen muss man bremsen in seinem eifrigen Tun und den anderen muss man motivieren, noch mehr zu tun. Darum darf dir ein anderer Mensch niemals zum Maßstab werden. Orientiere dich nie an dem, was der andere tut. Der andere, der steht selbst vor Gott gerade und er verantwortet sein Tun. Genauso wie auch du vor Gott stehst und dein Tun verantwortest. Hüte dich vor dem schlechten Gewissen, weil der andere mehr tut als du. Geh bitte zu Jesus und bitte ihn um Klarheit und Besonnenheit, wenn dir solche Gedanken hochkommen. Lass dich bitte nicht von der Angst leiten, denn die Angst führt dich nie dorthin, wo Jesus dich haben will, sondern dorthin, wo dich andere Menschen haben wollen und auch dorthin, wo du dich selbst haben willst. Aber das hat nichts Gutes zur Folge, denn im Gutes tun kann man sich selbst etwas vormachen. Man kann barmherzige Werke tun, um vor dem eigentlichen Auftrag, den Jesus dir gibt, zu fliehen. Man kann sich stark in der Sozialarbeit und in der Gemeinde einsetzen, um nicht daheim bei seinem Ehepartner und seinen Kindern sein zu müssen. Und das ist ganz gewiss nicht im Sinne Gottes. Außerdem kann man auch barmherzige Werke tun, um seinen eigenen Stolz zu nähren. Man tut es, um sich selbst etwas zu beweisen, um sein eigenes schlechtes Tun und Gewissen zu betäuben. Das ist ganz gewiss nicht ein Antrieb aus dem Heiligen Geist. Ja, man kann sogar so viel Barmherzigkeit tun, dass man den anderen gar keine Gelegenheit mehr lässt, barmherzig zu sein, weil man ja alles selber macht. Aber weißt du, Menschen, die so etwas tun, mit denen arbeitet niemand gern zusammen. Das sind sehr schwer umgängliche Menschen. Die sind oft kalt, unnahbar. Man kommt sich in ihrer Gegenwart immer so dumm und so unfähig vor. Und dann ist da noch der Teufel, der die Christen furchtbar gern mit guten Werken verführt. Der Teufel lässt uns gute Werke tun, damit der Mensch sich selber sagt, Mensch, eigentlich bin ich doch ein guter Mensch. Eigentlich müsste doch jeder stolz sein, dass ich da bin, dass er mich hat. Ich mache ja viel mehr als der andere. Das sind keine Gedanken aus dem Heiligen Geist. Darum, jeder muss sich selbst vor Gott prüfen. Jeder hat seine Gaben und seine Platzanweisungen von Gott bekommen. Und was ist, wenn ich plötzlich eine Platzanweisung und eine Aufgabe von Gott bekomme, die mich überfordert? Ich denke da zum Beispiel an ein Ehepaar, das plötzlich ein behindertes Kind bekommt. Dieses Ehepaar kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie sie jetzt mit dem Kind fertig sein sollen. Sie fühlen sich einfach überfordert. Was ist dann? Ja, so manche Christen haben sich in so einer Situation überfordert gefühlt. In so einem Fall müssen sich die Eltern der Herausforderung stellen und das Kind als ein Geschenk Gottes annehmen. Durch das Kind wird natürlich das bisherige Leben auf den Kopf gestellt. Man kann sein bisheriges Leben nicht mehr weiter so leben wie bisher. Manche Lebenspläne und Wünsche, die kommen ins Wanken und müssen begraben werden. Und das löst viel Angst und viele Sorgen aus. Aber als Christ darfst du wissen und vertrauen, dass die Lebensumstellung ein guter Plan und ein guter Weg Gottes ist. Gott bestraft dich nicht mit dem behinderten Kind. Er verlässt dich nicht, sondern er sorgt weiter für dich. Er hat mit dir und dem behinderten Kind etwas Besonderes vor. Aber für diese Haltung muss man sich erst mal ganz bewusst entscheiden. Und dem Umgang mit einem behinderten Menschen, den wird man dann nach und nach lernen. Denn wenn Gott uns etwas aufträgt, dann gibt er uns auch die Fähigkeit mit dazu. Und diese Fähigkeit, die entwickelt sich auf dem Weg des Gehorsams. Mose zum Beispiel, der hat auch zuerst gemeint, dass er nicht sprechen kann. Aber als er schließlich bereit war, Gott zu gehorchen, da hat er festgestellt, dass er besser reden kann, als er dachte. Oder denk mal an Gideon, der hat auch zuerst gemeint, dass Gott ihn überfordert, etwas Unmögliches von ihm fordert, dass er gegen die Übermacht der kampferprobten Midianiter kämpfen soll mit diesen paar Männern. Und das Ende war, Gott hat ihm einen riesigen Sieg geschenkt, ohne dass er eine Waffe gebrauchen musste. Wie gut, wenn man in der Gemeinde Geschwister hat, die einen an so etwas erinnern. Ich möchte jedem Mut machen, die Herausforderungen, die uns überfordern, anzunehmen. Die Herausforderungen, die Gott uns auflädt. Nicht die wir uns aufgeladen haben und uns andere Menschen aufgeladen haben. Das müssen wir stets vor Gott prüfen. Aber wenn Gott uns in Situationen hineinstellt, die wir uns nicht rausgesucht haben und daraus nicht einfach davonfliehen können, nimm sie an. Gott ist mit dir. Gott wird dich segnen. Gott wird dir die Kraft geben. Und was dir jetzt so unmöglich scheint, das wird ein Segen werden. Vertraue Gott. Dann sollte man unbedingt auch noch wissen, es gibt Fälle, wo es barmherzig ist, wenn man keine Barmherzigkeit tut. Von diesen Menschen berichtet der Apostel Paulus im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 6. Er schreibt dort, wir gebieten euch, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich lebt und nicht nach der Lehre, die ihr von uns empfangen habt. Jetzt sollte man erstmal aufpassen, dass Paulus hier von Glaubensbrüdern und Schwestern spricht. Von Menschen, die Jesus nicht, er spricht nicht von Menschen, die Jesus nicht kennen. Er spricht hier von Menschen, die Jesus kennen. Wenn bei uns in der Gemeinde ein Christ da ist, der einen Lebensstil führt, der der biblischen Lehre widerspricht, von dem sollten wir uns distanzieren, sagt der Apostel Paulus. Ich denke da vielleicht an Christen, die in eine Sucht verfallen sind und sich nicht helfen lassen wollen, obwohl wir ihm die Hilfe anbieten. Oder die nicht arbeiten wollen und anderen an der Tasche hängen. Er wurde schon oft ermahnt und es wurde ihm erklärt, er wurde motiviert, man hat einiges initiiert, aber er will einfach nicht arbeiten. Paulus sagt nicht, dass wir solche Menschen aus der Gemeinde entlassen müssen, sondern man soll sie nicht mit Geld unterstützen, nicht freundschaftlichen Umgang mit ihm pflegen. Aber die betroffene Person, die sollte unbedingt wissen, weshalb wir sie so behandeln. Dass man damit eben erreichen möchte, dass er Verantwortung für sein Leben übernimmt. Wenn man so einen Fall in der Gemeinde hat, dann ist es wichtig, dass die Gemeinde darüber aufgeklärt wird. Denn es nützt nichts, wenn der eine diese Person unterstützt und der andere, der gibt der Person, was sie will. Es funktioniert da nicht. Mit solchen Geschwistern in der Gemeinde, die ein unordentliches Leben leben, muss man liebevoll reden, aber konsequent handeln. Ich spreche jetzt nicht von kranken Menschen, auch nicht von solchen, die gern arbeiten würden, aber keine Arbeit bekommen. Solche Menschen sind natürlich auf unsere Barmherzigkeit angewiesen und es ist unser Auftrag, diesen Menschen Gutes zu tun. Sondern ich spreche von solchen, die auf Kosten eines anderen leben und sich ein gemütliches Leben einrichten, die kein schlechtes Gewissen haben, dass andere für sie das tun, was sie selber tun könnten. Solchen Menschen sagt der Apostel Paulus klar und deutlich, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 10. Solchen Menschen ist nicht geholfen, wenn die Gemeinde sie unterstützt. Mit solchen Menschen muss man natürlich liebevoll reden, ihnen erklären, wo sie falsch liegen, erklären, was sie aus ihrem Leben machen könnten, ihnen helfen, eine Tagesstruktur aufzubauen, nämlich jeden Tag den Tag mit der stillen Zeit beginnen, mit Gebet und Bibel lesen und dem Herrn Jesus jeden Tag neu anbefehlen und ihn fragen, was willst du, dass ich heute tun soll? Und ihn bitten, Herr, gib mir deine Weisheit und deine Kraft. Ich bin bereit, für dich und meine Nächsten zu leben. Wenn jemand so seinen Tag beginnt, dann bekommt der Tag Struktur. Ich habe immer wieder mal mit Menschen zu tun, dieser Art. Aber früher, wo ich mich noch gar nicht ausgekannt habe, habe ich diesen Menschen alles geglaubt, was sie mir erzählt haben. Und ich habe auch noch Geld diesen Menschen gegeben, weil ich ihnen alles geglaubt habe. Bis ich eines Tages gemerkt habe, was diese Menschen mit dem Geld machen. Die einen, die haben es in die Spielothek gebracht, andere haben es in Alkohol umgesetzt und andere, die sind plötzlich auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Sie alle haben mir hoch und heilig versprochen, dass sie mir das geliehene Geld wieder zurückgeben. Aber in vielen Fällen habe ich es nie mehr zu sehen bekommen. Wisst ihr, ich ärgere mich nicht darüber, dass ich das Geld nicht zurückbekommen habe. Ich ärgere nur mich über mich selbst, dass ich so naiv war und den Menschen, statt zu helfen, geschadet habe. Ich habe ihnen geholfen, nämlich ihren falschen Lebensstil weiterzuführen. Heute weiß ich, solche Menschen brauchen nicht Geld, sondern sie brauchen geistliche und praktische Hilfe. In ihrem Leben ist vieles schiefgelaufen. Sie haben seelische Probleme. Sie haben falsche Entscheidungen getroffen. Und sie haben sich in Situationen begeben, aus denen sie von allein nicht herauskommen. Die Hilfe, die diese Menschen brauchen, ist Seelsorge und Therapie. Ohne dem ist jede finanzielle und materielle Hilfe nur ein Verlängern ihres Leidens. Ich möchte noch mal ein Beispiel geben, wie falsche Hilfe aussehen kann. In einer Gemeinde, in der ich mal tätig war, ist plötzlich ein Mann aufgetaucht. Er war schon in vielen anderen Gemeinden zuvor gewesen und er hat mir erzählt, wie diese Gemeinden waren. Er hat über all diese Gemeinden geschimpft, weil sie Irrlehren verbreiten, weil die Leiter unmenschlich sind, die Gemeindeleiter, die Gemeindeglieder kalt wie ein Kühlschrank sind. Und er hat mir dann irgendwann auch angeboten, dass er in der Gemeinde seelsorgerliche Dienste tun möchte. Und er wollte von mir, dass ich ihm die Adressen von den Gemeindegliedern gebe. Ich habe sie ihm nicht gegeben. Und da ist er sehr böse geworden und hat mich überschwemmt mit lauter Vorwürfen und Unterstellungen. Aber ich habe sie ihm nicht gegeben. Er blieb dennoch in der Gemeinde. Später hat er erklärt, dass er ins Ausland reisen möchte, um dort missionarisch tätig zu sein. Und er möchte, dass die Gemeinde ihm die Reise finanziert und auch den Unterhalt dort finanziert. Wir als Gemeindeleitung haben das verneint und daraufhin hat er die Gemeinde verlassen und eine andere Gemeinde aufgesucht. In seiner ganzen Reihe, die er so weitergeführt hat, habe die Pastoren gekannt, ist leider ein Pastor darauf reingefallen. Die Gemeinde, die hat viel Geld in diesen Mann investiert und am Ende hat sich herausgestellt, dass der Mann nur seine Lebensträume verwirklichen wollte. Ja, mit unserer Barmherzigkeit dürfen wir nicht zu leichtfertig sein. Sonst helfen wir nicht den Menschen, sondern schaden ihnen nur. Wir schaden ihnen, ihren falschen Lebensstil weiter fortzuführen. Es gilt, jeden einzelnen Fall eben vor Gott zu prüfen, jeden Fall ins Gebet zu nehmen und auch mit erfahrenen Geschwistern sprechen. Nur das muss uns klar sein. Die betroffenen Geschwister dürfen wir nicht als Feinde betrachten. Sie dürfen nicht unseren Zorn zu spüren bekommen, sondern es geht darum, dass sie ihre falsche Lebensweise erkennen und dass sie Buße tun. Wenn sie uns verletzen und uns beschimpfen, dann dürfen wir nicht zu empfindlich sein. Jesus und die Apostel, die sind auch oft von den eigenen Leuten beschimpft worden. Es hat ihnen ganz gewiss enorm wehgetan. Aber sie haben sich nicht von ihm abgewandt. So wie Jesus. Jesus hat den Judas so lange in seiner Mitte geliebt und geduldet, bis Judas selber die Gemeinschaft der Auserwählten verlassen hat und in die Nacht hinausgegangen ist. Johannes 13, Vers 30. Es ist und bleibt unsere Aufgabe, unsere Mitgeschwister, die ihre Macken haben, zu lieben. Ihnen die Chance zur Buße zu geben und stets zur Vergebung bereit zu sein. Ganz nach dem Muster, das Jesus uns gegeben hat im Lukas Kapitel 17, Vers 4. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigen würde und siebenmal wieder zu dir käme und spreche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Diesem Gebot Jesu darf sich niemand entziehen. Jede Zwischenform ist eine faule Ausrede. Ja, Sünde. Die Geschwister, die ein unordentliches Leben führen, gilt es zu prüfen. Und bei dieser Prüfung zeigt es sich vielleicht, dass der arbeitslose Bruder und die arbeitslose Schwester gar nicht faul und arbeitsscheu sind, sondern sie können bei allem Bemühen einfach keine Arbeit finden. Beim anderen zeigt sich vielleicht, dass er immer deswegen pleite ist, weil er noch nie in seinem Leben gelernt hat, mit Geld umzugehen. So einem Menschen könnte man anbieten, mit ihm zusammen einkaufen zu gehen und ihm zeigen, was sinnvoll ist einzukaufen und wo man widerstehen muss. Vielleicht braucht so ein Mensch einen Vormund, weil er psychisch labil ist. Oder hat der Mensch vielleicht eine psychische Krankheit? Dafür braucht man natürlich Zeit, um das herauszufühlen. Und da braucht man ein gutes Einfühlungsvermögen. Und das kriegt nicht jeder hin. Dazu braucht man eine Gabe. Die Frage ist nur, wie finde ich das heraus, ob ich diese Gabe habe? Wie finde ich heraus, für welchen Menschen ich verantwortlich bin und für welchen nicht? Wo soll ich anfangen und wo soll ich aufhören? Liebe Geschwister, wenn es darauf eine schnelle und kurze Antwort geben würde, würden wir alle diese Antwort schon längst kennen und wir würden alle diese Antwort anwenden. Aber Gott, er hat uns so geschaffen, dass wir nicht alles mit schnellen Antworten und Formeln lösen sollen. Nein, denn so Gott möchte, dass jeder Mensch von ihm abhängig sein soll. Gott möchte, dass jeder Mensch sich von Gott die Weisheit schenken lässt. Gott möchte uns zeigen, wo unsere Gabe und wo unsere Grenze ist. Er will unser Herz prägen. Er will unser Gewissen lenken. Die Erkenntnis, wo mein Platz und wo meine Gabe und meine Grenze ist, das ist nicht einfach nur eine Frage des Verstandes allein. Das ist eine geistliche Angelegenheit. Und geistliche Angelegenheiten werden nur geklärt durch persönliche Beziehung zu Jesus. Dann kommt die Erleuchtung. Jesus zeigt uns auf diese Weise Dinge, die einfach über unser Verstehen hinausgehen. Man weiß es dann einfach. Wenn Gott einem etwas klar macht, dann weiß man es, ohne dass man es immer mit dem Verstand gleichzeitig erklären kann. Man weiß es einfach. Gottes Geist gibt uns einfach Ruhe und Frieden in diesen Fragen. Das, was wir dazu beitragen können, das ist unsere regelmäßige stille Zeit. Beten und Bibel lesen. Zugleich ist es wichtig, dass wir in einer biblisch geprägten Heimatgemeinde regelmäßig an Veranstaltungen teilnehmen, persönlichen Umgang mit Glaubensgeschwistern pflegen und dabei auch über persönliche Dinge zu sprechen kommen, die einen bewegen. Und so bekommen wir früher oder später die nötige Erleuchtung vor Gott. Und die Barmherzigkeit, die wir tun, die wird uns nicht überfordern. Amen. Lasst uns beten. Geliebter Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns keinesfalls überfordern möchtest. Du bist uns zum Vorbild geworden. Du hast uns gezeigt, was Barmherzigkeit ist, wie sehr der Vater im Himmel barmherzig ist. Aber wir sind nicht der Vater im Himmel. Du hast uns Gaben gegeben und in deinen Leib hineingestellt. Lass uns das nie vergessen, dass wir in dem Bereich mit der Gabe arbeiten, die du uns gegeben hast. Gib du uns Klarheit und Erleuchtung, wirklich den Willen, auch Klarheit zu bekommen, und mit dir Umgang pflegen, damit wir auf die übernatürliche Weise erleuchtet werden. Herr, erbarme dich über uns. Amen.